Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Inzwischen heißt dieser Podcast Wächst und Gedeiht. Sollte in dieser Podcast-Folge noch ein anderer Name auftauchen, lasst euch davon nicht irritieren. Und nun viel Spaß mit dieser Ausgabe. Wächst und Gedeiht. Julias Garten-Podcast. Mit wertvollen Tipps und praktischen Lösungen für deinen Garten.
Moin Moin und herzlich willkommen. Ihr seid in Folge Nummer 6 unseres Gartenpodcasts Querbeet gelandet. Mein Name ist Julia Kuhlmann, Redakteurin für Gartenthemen. Und ich führe euch mit meinem Kollegen Bastian Rabeneck heute durch eine Sonderfolge unseres Podcasts. So könnte man das nennen. Warum? Das kann euch Bastian hier gerade mal erklären.
Ja, genau. Hallo, auch erstmal von mir an die Gartenfreunde und Freundinnen da draußen. Das mache ich natürlich gerne. Vorab kann ich euch aber auch einmal kurz verraten, dass wir heute an unserem Aufnahmetag nicht wie sonst immer bei Julia in ihrem wunderschönen Garten sitzen und aufnehmen. Da ist es nämlich wetterbedingt im Moment dann doch nicht so schön wie sonst. Wir sind ins trockene und warme Studio nach drinnen geflüchtet. Das nur einmal für alle, die sich fragen, wo das Vogelgezwitscher und das Blätterrauschen geblieben ist. Zum Thema Sonderfolge, du hast es angesprochen. Wir haben heute einen ganz prominenten Gast. Ich hatte vor einigen Monaten schon mal bei ihr angefragt, ob wir sie für unseren Garten-Podcast gewinnen können. Dann hatte ich die Hoffnung schon ein bisschen aufgegeben und jetzt kam doch noch die Zusage. Wir hatten nämlich das Vergnügen, Judith Rakers zum Interview zu treffen.
Jetzt wird es bei einigen Hörerinnen und Hörern klingeln. Den Namen kenne ich doch. Genau, den Namen kennt ihr auch. Und zwar unter anderem von der Tagesschau und wahrscheinlich auch von zahlreichen weiteren Formaten wie den Inselreportagen von und mit Moderatorin Judith Rakers. Aber für uns natürlich das Entscheidende, Judith ist nicht nur Moderatorin, sondern auch leidenschaftliche Gärtnerin und Selbstversorgerin. Und kommt noch dazu, sie ist eine total nette.
Genau, das haben wir gemerkt.
Ihre gärtnerischen Aktivitäten könnt ihr auch auf ihren Social-Media-Kanälen wie Instagram verfolgen. Aber jetzt geht es erstmal zum Gespräch mit Judith bei uns.
Ja, über das Thema Selbstversorgung haben wir uns zwar erst kürzlich in Folge 5 unseres Podcasts, also klare Hörempfehlung, haben wir uns mit unserem lieben Redaktionskollegen Jürgen Ackmann unterhalten. Der versorgt sich und seine Familie nämlich auch schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Aber die Zusage von Judith Rakers, die war natürlich zu perfekt, als dass wir jetzt gesagt hätten, nö, über das Thema haben wir schon gesprochen. Stattdessen haben wir das Thema mit ihr einfach noch weiter vertieft und außerdem findet sie echt starke und motivierende Worte, finde ich, für alle, die schon länger darüber nachdenken, so ein Gartenprojekt anzugehen und sich bisher vielleicht noch nicht so richtig trauen.
Ja, das stimmt und auch ganz wichtig, wir haben uns über ihr neues Buch unterhalten. All ihre Erfahrungen zum Thema Selbstversorgung, was pflanze ich wann am besten, wann wird es reif und dazu noch rund 100 Rezepte für die Zutaten aus dem eigenen Garten sind da zusammengekommen. Das Buch heißt Home Farming, das Kochbuch mit der eigenen Ernte durchs ganze Jahr. Judith gärtnert nämlich auf einer kleinen Farm in der Nähe von Hamburg.
Und jetzt wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Hier kommt unser Gespräch mit Autorin, Moderatorin und Selbstversorgerin Judith Rakers. Los geht's.
Judith, wir begrüßen dich ganz herzlich zu unserem Garten-Podcast Querbeet. Super, dass wir uns heute hier zum Gespräch treffen können.
Ja, ich freue mich auch.
Wir wollen uns heute über das Thema Selbstversorgung unterhalten. Am 1. Februar erscheint ein wundervolles Buch von dir, in dem wir vorab stöbern durften. Es trägt den Titel Home Farming, das Kochbuch mit der eigenen Ernte durchs ganze Jahr. Also viele, die sich jetzt für das Thema interessieren, wissen es sicherlich bereits aus deinem ersten Buch. Aber wir können es ja hier nochmal sagen, du bist Selbstversorgerin.
Ja,
du pflanzt alles auf deinem Hof an. Und das nicht schon immer, sondern wie lange schon?
Seit 5 Jahren. Also vor 6 Jahren ist der Basilikum noch in dem Moment eingegangen, als er in meinem Einkaufswagen stand und keine Zimmerpflanze hat überlebt und ich dachte, ich hätte keinen grünen Daumen. Aber ich habe mich getäuscht, weil ich gelernt habe.
Woher kam dieser Wandel denn?
Ja, der Wandel kam Das war so ein Prozess, muss ich sagen. Also ich bin sehr ländlich aufgewachsen in Bad Lippspringe, einem kleinen Luftkurort am Teutoburger Wald. Und wir hatten da so ein kleines Häuschen mit einem kleinen Garten am Waldrand. Mein Vater und ich bin ja bei meinem Vater aufgewachsen, der alleinerziehend war. Und ich fand es früher natürlich schön, in der Natur zu sein. Irgendwie meine Freundin hatte Ponys im Garten und das war irgendwie die große Freiheit im Wald spielen und so. Aber als ich dann älter wurde, wollte ich nur noch eins und das war weg. Ja, also ich wollte in die große Stadt und fand das alles wahnsinnig piefig und so. Ich glaube, das ist so ein typischer Prozess, durch den man dann durch muss als Jugendlicher. Ich bin dann raus nach Münster in die große weite Welt, habe da studiert und dann nach Hamburg und dachte, jetzt bin ich angekommen in der großen weiten Welt. Und habe auch 20 Jahre lang sehr, sehr glücklich in der Stadt gelebt. Mittendrin, also Cafés um die Ecke, Kino um die Ecke, Theater, Freunde, am Wochenende in die Stadt irgendwie zum Kaffee trinken. Aber dieses Leben, was ich wirklich 2 Jahrzehnte lang ganz richtig angefühlt hat, hat mir zunehmend ein Fragezeichen in den Kopf gesetzt, je älter ich wurde. Also es war so, dass ich dann irgendwie, als ich so auf die 40 zuging, merkte, dass mir das irgendwie nicht mehr, also dass das nicht mehr mir entspricht, dieses Leben in der Stadt. Und dass ich immer, wenn ich im Urlaub war, ich habe immer schon sehr naturnahen Urlaub gemacht, Zelten in Schweden, ja, oder Urlaub auf dem Bauernhof. Ich habe immer gedacht, wenn ich dann abends am Lagerfeuer saß, jetzt fühle ich mich bei mir. Jetzt bin ich richtig glücklich. Jetzt sitze ich auf einem alten, klapprigen, rostigen Gartenstuhl, einem ausrangierten, am Lagerfeuer und bin total bei mir und glücklich. Und warum habe ich das nicht in meinem Alltag? Und dann war immer mehr der Wunsch in mir da, was zu ändern an meinem Leben und mich anders aufzustellen. Habe ich wirklich jahrelang gesucht nach einem kleinen Häuschen, weil das nicht so einfach ist in Hamburg. Es ist halt einfach sehr, sehr teuer, wenn du einen Garten haben willst. Also wusste ich, ich muss raus aus der Stadt, an den Stadtrand, irgendwie in die Umgebung. Und dann habe ich nach wirklich ein paar Jahren Suche ein Häuschen gefunden mit einem riesigen Garten und bin da eingezogen und habe angefangen, Gemüse anzubauen, ohne jegliches Vorwissen. Habe ganz viele Bücher gelesen und mir das drauf geschafft, im Internet mir YouTube-Videos angeguckt und so Tutorials. Und bin dann von jemandem, der wirklich von sich behauptet hat, ich habe keinen grünen Daumen, zu einer, ja, innerhalb kürzester Zeit zu einer Selbstversorgerin geworden, die also, ich glaube, so mittlerweile fast alles im Garten hat, außer Spargel, was so wächst. Und Mais habe ich auch nicht, was so wächst in einem Garten.
Ich finde das auch total charmant, wie du das im Vorwort deines Buchs beschreibst. Also da steht da drin, dass du jahrelang wirklich als Stadtbewohnerin, Anhängerin der Dosen- und Tiefkühlkosternährung warst.
Ja.
Und dann hat es ja wirklich diesen Wandel gegeben. Ne? Also so wie du es gerade beschrieben hast, dieser Wunsch, doch nochmal einen ganz anderen Ansatz zu wählen. Ne?
Ja, es ist einfach so, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe festgestellt, dass sich manche Dinge in einer bestimmten Phase des Lebens ganz richtig anfühlen und auch genauso sein müssen, aber dann verändert man sich. Und ich glaube, es ist gut, wenn man dann auch die Umstände versucht anzupassen, damit man bei sich bleiben kann. Also meine innere Stimme, die wurde irgendwann so laut, ich habe unglaublich viel Energie gebraucht, um die leise zu stellen. Immer mit diesem Gefühl so, du bist da, das ist nicht richtig, du bist hier irgendwie, lebst das falsche Leben. Und dann habe ich diesen Schritt gewagt, was ja auch echt dann ein Schritt ist, irgendwie Wohnung aus der Stadt raus. Und ich war gerade frisch geschieden als Frau alleine und dann irgendwie in die Einsamkeit ziehen mit einem riesen Garten, ohne Ahnung. Aber ich wusste, ich hatte einfach diese innere Stimme, das ist es. Und dann habe ich es durchgezogen.
Da sprichst du aber auch etwas an. Erlebst du das auch mal, dass man dir sagt, kannst du das als Frau denn alleine schaffen? Also, dass man da dir mit Skepsis begegnet?
Ja, total. Also, die allererste Frage, die mir damals gestellt wurde von meinen Freunden ist, hast du keine Angst? Weil ich hier echt am Arsch der Welt wohne? Nein, habe ich nicht. Aber das ist vielleicht auch eine Typsache. Also ich habe auch in Hamburg mal unten an der Övelgönne gewohnt. Also Hamburg-Besucher kennen das. Das ist so da direkt an der Elbe. Da ist so ein kleiner Wanderweg, wo man wohnen kann. Das sind die alten Kapitänshäuschen. Und da kommst du echt mit dem Auto gar nicht hin, musst irgendwie 130 Stufen Himmelsleiter runter. Und da ist es natürlich abends sehr einsam. Und ich hatte damals schon Freundinnen, die eigentlich mich nach Einbruch der Dunkelheit dort nicht besuchen wollten. Weil sie Angst hatten, diese lange Treppe im Dunkeln runterzugehen und dann da alleine am Strand entlang und so zu mir. Ich habe das total genossen. Aber ich bin eben auch so aufgewachsen. Mein Vater war viel weg, der war berufstätig, der kam abends irgendwie, keine Ahnung, 21 Uhr nach Hause, nach den Hausbesuchen, wenn die Praxis zu war, der war Physiotherapeut. Und ich war die ganze Zeit alleine und bin auch durch den Wald zum Reitstall gefahren im Dunkeln, im Winter und so. Und irgendwie bin ich da sehr angstfrei erzogen worden von meinem sehr pragmatischen Hands-on-Vater. Bin ihm sehr dankbar heute. Da war immer, stell dich nicht so an, ja, ist alles nicht so schlimm jetzt hier, was soll denn passieren? Also so war der immer eher. Und das hat mich natürlich geprägt. Und ich kann sehr gut alleine sein. Also ich habe natürlich, bin nicht alleine hier, ich habe Familie, ich habe Freunde, die mich natürlich besuchen, aber ich habe das ganze Projekt erstmal alleine begonnen und auch gestemmt und habe hier wirklich selber mit dem Spaten die Grasnarbe umgestochen und habe mir hier Beete angelegt, Schneckenzaun bestellt, den gesetzt, ich habe den Hühnerstall, ich habe die Dachpappe genagelt, ich kann vertäfeln, ich kann mit einer Stich, mit einer Kreise und mit einer Gehrungssäge umgehen. Ich habe das halt alles gelernt in der Kindheit.
Und Angst vor Arbeit? Hast du dann wohl auch nicht?
Nee. Oh, bei mir gibt es nur zwei Zustände, an oder aus. Es gibt ja so Leute, die sind immer so in so einem Zwischenmodus. Ne? Ich bewundere das. Bei mir gibt es wirklich nur entweder ich bin an und dann mache ich und dann bin ich produktiv und dann mache ich drei Sachen gleichzeitig. Oder ich bin aus und dann liege ich wirklich alle Viere von sich gestreckt irgendwo. Dann geht nichts mehr.
Und als du da angefangen hast zu gärtnern, und hast Dinge selbst angebaut. Hast du da auch erfahren, dass es eine ganz neue Wertschätzung gibt für die Dinge, die man mit den eigenen Händen aus der Erde holt? Die vielleicht nicht so perfekt aussehen wie das Gemüse, was man aus dem Supermarkt kauft, aber dass man eine ganz andere Wertschätzung
total
hat?
Ja, total. Also das ist eins der ersten Learnings gewesen. Also das musste noch nicht mal krumpelig fertig in meinem Beet liegen. So eine Möhre ist dann ja auch mal krumpelig und irgendwie krumm gewachsen und so, wenn sie nicht aus den EU-Normen Supermärkten kommt. Nein, aber es ging schon vorher los. Also ich erinnere mich noch daran, als ich die ersten Samen in die Anzuchtschale gelegt habe, nach einem Tutorial, wie das denn nun geht. Und dann jeden Morgen runter bin zu dieser Anzuchtschale, die man so auch feucht halten sollte und dann immer diese Deckel abnehmen, damit es nicht schimmelt. Und ich habe das alles genauso gemacht, wie das da stand und wie mir das vorgelebt wurde. Und wie dann irgendwie an Tag 4, ja, wie an Tag 4 die kleinen grünen Spitzen aus der Erde kamen. Das war ein Glücksgefühl. Ich habe das so gefeiert, weil ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich kann das wachsen lassen. Das ist mein Werk. Ist ja unfassbar. Und dann wurde die Pflanze auch noch groß und dann hat sie auch noch überlebt, obwohl ich daneben stand. Und dann hingen da auch noch Früchte dran am Ende. Und mittlerweile muss ich sagen, genieße ich das, dass ich Früchte im Garten habe, die anders sind als die im Supermarkt, weil ich mir nämlich auch ganz gezielt Sorten und Arten in den Garten geholt habe, die es im Supermarkt gar nicht gibt. Also bei mir ist der Brokkoli lila, bei mir ist der Kohlrabi lila, ich habe Mangold in Regenbogenfarben, ich habe Radieschen in Regenbogenfarben, meine Hühner legen türkisfarbene Eier, schokobraune Eier mit Punkten, ich habe Kartoffeln,
das würde ich gerne mal sehen.
Clownfisch mit Punkten. Ja, kannst du, musst nur gucken bei Instagram oder in meinem Online-Magazin. Da poste ich ja immer Fotos, weil ganz viele Leute das nicht wissen, dass es nicht nur weiße und braune Hühnereier gibt, sondern dass es Rassen gibt, die bunte Eier legen. Die kommen so aus den Hühnern raus, schon fertig gefärbt für Ostern.
Wenn man dich so schwärmen hört, und ich kenne das auch, dann bekommt man schon den Eindruck, hier geht es nicht nur um Ernährung, sondern das ist ein ganzes Lebensgefühl, was sich rund um diese Lebensform ergeben hat.
Ja, das ist so, wirklich. Also ich finde es toll, dass ich autark bin, ne? Und in gewisser Weise auch unabhängig hier auf der kleinen Farm. Ich habe meinen eigenen Brunnen und mein Warmwasser ist über Solar. Also das ist schon auch sehr nachhaltig hier alles, aber ich habe das jetzt nicht angefangen, um nachhaltig zu leben. Das ist so ein schöner Nebeneffekt. Ich habe das gemacht, weil ich einfach Verbindung mit der Natur wollte und weil es mir Spaß gebracht hat, in der Erde zu wühlen und dann Samen reinzulegen und zu gucken, dass da was wächst. Und dann kam eigentlich auch erst die Erkenntnis, dass das ja auch alles viel leckerer ist. Also das war mir ehrlich gesagt gar nicht klar, dass die Sachen, die man, eigentlich ist ja logisch, ne? Aber ich habe darüber nicht so nachgedacht früher. Es ist ja logisch, dass wenn du eine Tomate direkt vom Strauch pflückst, dass die viel besser schmeckt. Weil eine Tomate in dem Moment Geschmack verliert und Aroma und auch Duft, indem sie von ihrem Ernährer, von der Pflanze abgepflückt wurde. Und im Supermarkt liegen die halt schon ein paar Tage oder noch schlimmer, irgendwie noch länger. Und dann können die gar nicht mehr so lecker sein. Oder eine Möhre, die verliert Feuchtigkeit, sobald die aus der Erde raus ist. Und wenn du das alles direkt rausziehst und dann verarbeitest, dann hat das einen Geschmack, den kennt man einfach nicht. Wenn man
sonst nur im Supermarkt einkauft, ne, dann kennt man das wirklich nicht. Ja, nee.
Meine ersten Möhren haben nicht mal den Weg ins Haus gefunden und ich erinnere mich noch gut an den Sand zwischen den Zähnen. Hat aber nicht gestört.
Ja, und oh, der Sand. Ich glaube, dass der Sand schön macht.
Also ich bin davon auch überzeugt.
Ja.
Jetzt interessiert mich noch total, also du hast ja sehr, also stelle ich mir das zumindest vor, einen sehr herausfordernden Beruf als Moderatorin, auch als Tagesschau-Moderatorin. Wie klappt das zeitlich alles so? Also so ein großer Garten, Selbstversorgung ist ja sehr zeitintensiv. Wie schaffst du das mit der Arbeit? Hast du Hilfe? Wie managst du das?
Also das ist, glaube ich, die zweithäufigste Frage nach, hast du keine Angst? Wie schaffst du das alles? Also es ist interessanterweise so, dass ich nicht sage, also wenn man berufstätig ist, dann ist Selbstversorgergarten irgendwie möglich und man kriegt das hin, sondern ich sage, gerade wenn man berufstätig ist, ist ein Selbstversorgergarten total sinnvoll. Weil ich ganz oft vor dem Problem stand, ich arbeite halt lange, ich arbeite im Schichtdienst, ich arbeite auch am Wochenende, ich bin auf Reportagereisen, bin dann mal 10 Tage weg. Ich hatte das ganz oft, dass ich, wenn ich dann mal Zeit hatte, nach Hause kam und irgendwie Hunger hatte und mal kurz Zeit, was zu kochen, dann hatte ich einfach keine Zutaten da, weil ich vorher nicht einkaufen war, weil ich die Zeit nicht hatte, weil das dann leider schon wieder schrumpelig geworden war in der Null-Grad-Zone meines Kühlschranks. Und jetzt ist es so, egal von wo ich komme, von welcher Geschäftsreise oder von welchem Studio, ich gehe in den Garten und kann mir einfach etwas pflücken und ernten und das dann zubereiten. Deswegen finde ich es, gerade für Berufstätige muss ich sagen, eine gute Idee, wenn man sich selbst was anbaut. Und das muss ja kein riesen Selbstversorgergarten sein wie bei mir. Das ist ja schon toll, wenn man einfach sagt, man hat einen kleinen Balkon, man stellt sich da ein Hochbeet hin, da pflanzt man Pflücksalat, den kann man das ganze Jahr über immer abernten. Der wächst immer wieder nach. Da muss man auch nicht gucken, dass man den richtig zur richtigen Zeit erntet, weil er schießen könnte oder so. Den nimmst du einfach, wenn du Bock hast, erntest du den. Und dann hast du immer mit einem kleinen Kübel, mit einem kleinen Mini-Hochbeet auf deinem Balkon schon mal immer Salat da frischen, wenn du irgendwas zubereiten willst. Das ist schon mal so ein Tipp, den kann jeder umsetzen. Sogar in der Wohnung kannst du Salat wachsen lassen, vom Fenster.
Aber Hand aufs Herz, du kennst doch bestimmt auch diese Momente, wo dir quasi alles über den Kopf wächst. Das heißt, alles ist gleichzeitig fertig. Die Kollegen winken beim Angebot von Zucchini auch langsam ab, weil sie genug haben. Was machst du damit?
Ja, das war auch so ein kleines Learning. Anfangs hat mich das gestresst. Also im ersten Gartenjahr hatte ich noch nicht so viel, dass ich das irgendwie nicht handeln hätte können, weil ich ja vorsichtig angefangen habe. Also ich habe viel gepflanzt, aber halt nicht so viele Pflanzen von einer Sorte. Jetzt habe ich ja immer mehr Beete. Ich habe ja angefangen mit einem kleinen Beet, dann kam so ein kleines Hochbeet dazu, dann kam ein zweites Beet am Boden dazu. Also dann kam so ein Anlehngewächshaus für 19 Euro, so ein Foliengewächshaus, das war so mein Start mit Tomaten. Jetzt habe ich ja wirklich einen Kartoffelacker und mehrere bodennahe Beete. Ich habe Hochbeete, ich habe ein großes Gewächshaus, also die Fläche, das ist die einzige Gefahr, die vom Homefarming ausgeht, dass das
es wird also immer wirklich, größer. Dass man immer mehr will.
Ja. Wie groß ist die Fläche aktuell so?
Oh, ich wurde das schon gefragt gestern. Ich muss das mal abgehen, damit ich die Quadratmeter nennen kann. Aber es ist schon eine große Fläche. Also man braucht jetzt schon einen großen Garten, um das so zu machen wie ich. Aber ich bin ja jetzt auch totaler Nerd geworden. Ja, also man muss das ja nicht so machen. Wie gesagt, man kann, wenn man irgendwie einen kleinen Blumentopf nimmt und dann nur die Kresse selber anbaut. Im Übrigen ist auch Petersilie, die man selber aussät, hält länger und auch Basilikum hält länger, wenn man das selber aussät und wachsen lässt. Es ist nicht vergleichbar mit dem Basilikum, das du fertig im Topf im Supermarkt kaufst. Also das hält dann den ganzen Sommer und du musst nicht irgendwie alle 8 Wochen so ein neues Töpfchen kaufen. Das sind alles so Learnings und du kannst im ganz Kleinen schon was machen oder halt so wie ich irgendwann sagen, ich benutze meinen irgendwie halben Garten zum Selbstversorgen. Und bei mir ist es so, dass ich, wenn jetzt ganz viel ja gleichzeitig reif wird, dass ich halt anfange, Dinge in den Vorrat zu nehmen. Für den Winter, weil ich mich da eben auch selbst versorgen möchte. Und das Buch, was ich geschrieben habe, ist genau da eben eine Anleitung. Also es ist letztlich eine Ideensammlung und eine Erinnerung auch. Jetzt habt ihr ganz viele Himbeeren. Ihr könnt sie nicht alle essen. Nehmt einfach welche, friert sie portionsweise ein. Dann habt ihr im Januar und Februar mit irgendwie einer leckeren Kefir oder einem Sojajoghurt zusammen einen total super leckeren Smoothie zum Frühstück. Oder macht Himbeeressig daraus, aus euren Himbeeren. Oder ja, macht aus den Zwetschgen Kompott, macht Marmelade, nehmt die Möhrchen, legt ein paar in feuchten Sand in die Garagen. Habt ihr auch im Winter noch frische Möhren? Also das sind ja so einfache Tricks, die ich auch nicht neu erfunden habe, die ich einfach nur zusammengetragen habe, um eben es zu ermöglichen, dass man sich das ganze Jahr über vielleicht nicht komplett ernährt, also zu 100%, aber dass man immer eigene Sachen auch hat, die man dazu mischen kann.
Das Buch bietet da ja auch einen super Leitfaden, ne? Wir haben es ja, oder du hast es nach Jahreszeiten sortiert.
Und nach Monaten sogar, ja.
Nach Monaten sogar, genau. Und man kann sich da gut einfach durchblättern von Jahreszeit zu Jahreszeit und gucken, was habe ich, was brauche ich, was kann ich jetzt gerade einpflanzen und so weiter. Das finde ich sehr schön, ja.
Ja, ich habe das, also ich habe da einfach wirklich wieder aus eigenem Erleben. Das erste Buch habe ich ja auch so geschrieben. Ich habe ganz viele Bücher gelesen und immer gedacht, mein Gott, ist das alles kompliziert und was muss man da alles wissen, um irgendwie Gemüse anbauen zu können. Ich habe mich total überfordert gefühlt nach diesem Lesen der Gartenbücher und habe dann ja festgestellt, das ist irgendwie eigentlich ganz einfach. Warum ist denn da so ein riesen Theorieapparat in diesen Büchern? Und dann habe ich mein erstes Buch ja so geschrieben, dass ich gesagt habe, okay Leute, Anfänger, was müsst ihr wissen, um anzufangen? Erstes Gartenjahr. Und habe das total runtergestrippt, ja. Und dann eben dieses Buch geschrieben. Und da haben ganz viele, ich habe ja ganz viel Feedback bekommen, ist ein Bestseller geworden, Jahresbestseller und so, weil offenbar ganz viele Menschen da draußen dieses Problem haben. Die haben eine Sehnsucht, die wollen das ausprobieren, aber denken, ah nee, das ist nichts für mich. Ich habe ja keinen grünen Daumen, ich kann das nicht. Und ich bin ja auch berufstätig. Und dann sehen die Tante von der Tagesschau schafft's auch. Und die hatte auch keine Ahnung, ja, und dann fühlen die sich natürlich motiviert, es auszuprobieren, haben Erfolgserlebnisse. Und dann kommt das nächste Problem, deswegen das Folgebuch, dann hast du die ganzen Sachen im Beet und denkst dir, okay, was mache ich denn jetzt damit? Wie bereite ich das zu? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Pastinake zubereitet. Ich bin am Supermarkt vorbeigegangen, weil ich dachte, mein Gott, diese arme pigmentlose Möhre, warum liegt die denn jetzt hier in der Auslage? Und jetzt weiß ich halt, wie man sie zubereitet. Und diese ganzen Sachen habe ich gesammelt, zusammengepackt mit gärtnerischen Tipps, damit man eben auch in jedem Monat erfährt, okay, welchen Samen muss ich jetzt in die Erde legen, was muss ich jetzt vorziehen, damit ich es dann zur richtigen Zeit erntefähig im Beet habe, um die Rezepte zuzubereiten.
Was ich so übersichtlich finde, sind diese Übersichten Aussehen, Pflanzen, Ernten, Kochen und du bringst das zusammen. Also ja. Jetzt, was kann ich ernten, was kann ich damit machen, was muss ich aber jetzt schon wieder aussehen, damit keine Pause entsteht. Das genau. Ist vielleicht auch wirklich das Besondere hier an deinem Buch.
Ja, total, weil es eben, weil es eigentlich, wir denken ja immer gerne in Schubladen, ne? Und ich wurde jetzt auch von einigen Redaktionen gefragt, ja, was ist es denn jetzt, ein Kochbuch oder ein Gartenbuch? Und dann sage ich, beides. Es ist einfach beides. Es ist das, was man braucht als Selbstversorger und nicht das, was in eine Schublade passt. Du willst irgendwie, wenn du im, finde ich, also so, ich schreibe die Bücher ja immer so, wie ich sie selber gerne lesen würde. Ich bin Selbstversorger und bin jetzt nicht Gartenexperte oder Gartenbauingenieur, der jetzt auch Selbstversorger ist. Ich will im März wissen, okay, was habe ich jetzt an saisonalen Zutaten? Was kann ich vielleicht auch guten Gewissens im Supermarkt kaufen? Was kann jetzt wirklich ohne Heizung, ohne künstliches Licht gewachsen sein? Bei Möhren hat man ja im Supermarkt und Tomaten einfach immer, man weiß ja gar nicht bei den Sachen, was eigentlich Saison hat. Das steht im Buch. Und was muss ich jetzt schon aussehen? Weil zum Beispiel beim Wintergemüse machen sich die meisten viel zu spät Gedanken. Die sagen dann irgendwie im September, Oktober, ah ja, jetzt ist ja meine Beete werden jetzt langsam leer. Ja, jetzt kann ich ja dann Wintergemüse einsehen. Ist aber zu spät, weil das meiste Wintergemüse schon im Juni, Juli ins Beet muss. Und daran erinnere ich einfach dann in dem entsprechenden Monat und sage, so Leute, jetzt hier ans Wintergemüse denken. Oder wenn Kirschenernte ist, sage ich so, und jetzt trocknen wir Kirschen. Weil die brauchen wir für ein Gericht mit Rosenkohl im Winter.
Wir steuern jetzt ja schon auf den Frühling zu. Also es sieht da draußen noch nicht so aus, aber wenn man in den Kalender guckt, ganz optimistisch, wir steuern auf den Frühling zu. Und du schreibst in deinem Buch ja auch, Wintergemüse ist so langsam vorbei, die Vorratsschränke sind vielleicht leer. Hast du konkrete Tipps hier im Podcast vielleicht, was man jetzt gerade zu dieser Jahreszeit denn mal angehen könnte im Garten?
Ja, also jetzt im Februar ist die Zeit, um den Grundstein zu legen fürs neue Gartenjahr. Deswegen beginnt dieses Buch ja auch mit dem Märzmonat, weil genau da geht's los. Also wer jetzt bestimmte Dinge nicht macht, der hat's verpasst. Ist einfach so. Es gibt bestimmte Sachen, die muss man zu bestimmten Zeiten machen. Bei anderen Sachen kann man sich entspannen. Aber man muss die Tomaten im März vorziehen, wenn man sie selber vorziehen möchte. Man kann natürlich auch im Mai hingehen und sich in der Gärtnerei eine bereits vorgezogene Tomatenpflanze kaufen und die einpflanzen. Aber dann hat man wieder nur diese Sorten, die alle haben. Eine rote Tomate, die dann da irgendwie an einem hochwachsenden Stamm oder an einem Busch wächst, in allen möglichen Größen. Ich plädiere ja dafür, jetzt im Februar sich Gedanken zu machen, welche besonderen Sorten möchte ich mir in den Garten holen und dann vielleicht mal eine dunkelblaue Tomate auszuwählen oder eine, die aussieht wie eine Birne oder eine, die zitronig schmeckt oder nussig. Das gibt es hier alles. Wir kennen das aus dem Handel nicht, weil viele Sorten nicht transportfähig sind, nicht lagerfähig, weil die Schale so dünn ist, dann kann man die halt nicht im Handel verkaufen. Aber du kannst dir die in den Garten holen und kannst dadurch eine Vielfalt schaffen, die dich bereichert. Wo das nicht nur das ersetzt wird, was du eigentlich auch im Supermarkt kaufen kannst, sondern wo du was hast, was man ansonsten, wie die türkisfarbenen Eier, was du halt ansonsten nicht bekommst. Und dann fängst du jetzt Ende Februar, Anfang März an, die Tomaten vorzuziehen. Du kannst dir jetzt schon dein ganzes Anzuchtset zusammenstellen. Du kannst jetzt schon eine Beetplanung machen. Und das ist jetzt eben zum Beispiel auch im Februar in dem Gartenteil, gehe ich genau darauf ein, jetzt Grundstein legen fürs nächste Gartenjahr. Und im März kommen dann die Anleitungen, wie war das nochmal mit der Vorzucht? Wie geht das nochmal mit dem Tomatensamen? Und dann geht es am Beispiel der Tomate zum Beispiel, erfährt man dann in Mitte Mai, jetzt wird sie rausgepflanzt und dann erfährt man Mitte Juli, hey, die Ernte ist da bis vielleicht November. Ich hatte dieses Jahr im November noch Tomaten. Und was kannst du alles damit machen? Und wie kannst du sie in den Vorrat nehmen? Wie kannst du sie trocknen, um sie im Winter irgendwie lecker mit Pasta mit getrockneten Tomaten zuzubereiten? Ich mache die Pasta mittlerweile auch selber mit den Eiern meiner Hühner. Ich habe so eine Pastamaschine gekauft und da habe ich innerhalb von 5 Minuten frische Pasta. Und so eine frisch gemachte Pasta mit Nudeln aus eigenen, also nicht eigenen Eiern, sondern den meiner Hühner. Und dann aber so eine einfach nur geviertelte Tomate, frisch vom Busch, dann ganz bunte Tomaten, weil ich habe ja verschiedene Sorten. Einfach nur Olivenöl, Salz, Pfeffer, wenn man will, noch ein bisschen Parmesan und schon hat man das leckerste Gericht der Welt.
Stichwort Hühner, du teilst deinen Garten ja ohnehin mit einigen Tieren. Stichwort viel Flausch, viel Liebe.
Ja.
Und die Hühner sind auch gute Resteverwerter, habe ich gelesen. Wie sagst du denen denn, was ihnen in den Schnabel kommen darf im Garten und was nicht? Oder haben die ein eigenes Gehege?
Also die haben einen eigenen Bereich, das würde ich auch immer empfehlen, weil die natürlich den Rasen zur Wüste machen, weil die dann rumbuddeln. Ja, also nach ein paar Jahren hast du halt eine Sandfläche da, wo vorher mal Gras war. Und es ist auch gut, wenn man sie ein bisschen schützt, ne? Also vor Marder und Fuchs. Ich wohne ja hier sehr am Naturschutzgebiet, also sehr weit draußen im Außenbereich. Hier ist keine Siedlung. Das heißt, hier sind wirklich viele Wildtiere. Und deswegen ist mein Hühnergehege eingezäunt und mittlerweile auch gegen Habichtangriffe gesichert, weil der leider einige Tiere mir aus dem Gehege, also der holt die ja nicht raus, der frisst die dann an Ort und Stelle leider einfach auf und lässt die dann so ausgeweidet da liegen. Also ganz schrecklich. Aber gut, ist Natur, ne? Passiert. Jetzt habe ich das alles so gesichert, dass er nicht mehr angreifen kann und sich nichts mehr holen kann. Und die Hühner haben ein umgebautes Gartenhäuschen, ist ihr Stall. Dann haben sie so ein Gehege mit Dach, wo sie eingesperrt werden, wenn Stallpflicht ist, wenn wieder Geflügelpestalarm ist. Und ein Außengehege mit ganz vielen Büschen und Tannen, wo sie frei rumlaufen können. Und das ist auch ganz wichtig, darum geht es ja auch in meinem ersten Buch, ne? Hühnerhaltung für Anfänger, dass man, wenn man sich Hühner holt, ihnen nicht nur einen kleinen Stall irgendwo auf eine Rasenfläche stellt, die nicht geschützt ist, sondern dass man da auch Sträucher hat oder kleine Überdachungen. Man kann Pflanztunnel dahin stecken, wo sie sich verstecken können, weil Hühner grundsätzlich gestresst sind, wenn sie auf einer freien Grasfläche schutzlos laufen. Selbst wenn man das Gehege gut gesichert hat, denken die halt immer instinktiv, ich bin nicht geschützt, ich kann von oben angegriffen werden. Und deswegen sind so kleine Verstecke total wichtig und ein kleines Sandbad, wo sie sich drin wälzen können. Das ist zur Federpflege wichtig. Also es gibt da schon ein paar Tipps, die man beherzigen sollte, wenn man sich Hühner in den Garten holt. Und dann reicht eine Fläche von insgesamt 20 Quadratmetern Auslauf absolut aus, um sich 4 weibliche Hennen zu halten. Die kann man auch ohne Hahn sich in den Garten holen. Dann hat man keinen Stress mit den Nachbarn, weil ein Hahn ist halt laut, der kräht. Und dann hat man, also eine Familie kann sich mit 4 Hennen eiertechnisch schon selbst versorgen. Und 20 Quadratmeter finde ich, also wenn man jetzt einen Garten hat, auf dem Balkon geht es halt nicht, ne? Aber 20 Quadratmeter können ja doch dann auch einige abzweigen von ihrer Rasenfläche. Und das ist für die Hühner ein großes Glück, weil sie ein glückliches Leben dann führen können und natürlich für die Menschen auch, weil diese Eier einfach viel besser schmecken. Die schmecken dann letztlich so ein bisschen so wie all das, was du isst, weil ich gebe ihnen ja alle meine Abfälle und alles, was übrig ist im Garten und das kriegen sie einfach alles und dann wissen sie schon selber, was sie mögen oder nicht. Die können das dann von mir aus selbst entscheiden. Die kriegen nichts stark Gewürztes, aber die kriegen auch manchmal die Reste vom Sushi-Lieferservice. Also ich gebe denen einfach alles und die leben noch und die sehen super aus. Die sind wie Schweine. Ja, es heißt auch immer, die sind wirklich wie Schweine. Die verwerten einfach alles und ich habe hier auch keinen Müll mehr. Die Biotonne ist immer leer, weil ich das hier alles auf meiner kleinen Farm einfach wieder in den Kreislauf zurückgebe.
Ja, perfekt.
Mhm. Das klingt nach einem runden System. Jetzt haben es 100 Rezepte mit Zutaten aus eigenem Anbau in dein Buch geschafft. Jetzt mal Hand aufs Herz, sind die alle alltagstauglich oder gibt es da auch welche, wo man erst mal 3 Stunden in der Küche steht, bis es so schön aussieht?
Also die Rezepte, die von mir kommen, ich habe immer so 8 bis 10 Rezepte pro Monat, die von mir kommen, die sind alle einfach und schnell zuzubereiten mit wenigen Zutaten, weil ich ja jetzt auch keine virtuose Köchin geworden bin in 5 Jahren. Ich kann es zubereiten, ist auch lecker, auch sehr, sehr vielseitig. Also wie gesagt, vom Smoothie-Suppe über Aufläufe, habt auch viele Ideen für, ja, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, für Essig oder auch Brombeerlikör und Sachen einmachen, Marmeladenrezepte und so. Aber es gibt auch virtuose Rezepte in dem Buch. Aber das habe ich den Profis überlassen, denn ich habe in jeder Jahreszeit einen Profikoch getroffen. Also unter anderem 2-Sterne-Koch Alexander Herrmann, 1-Sterne-Koch Ralf Haug aus Binz, dann eine Kräuterfachwirtin, die zeigt, dass man Blüten und Kräuter eben auch mit auf den Speiseplan setzen kann. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man Gladiolen essen kann und Dahlien. Das wusste ich nicht. Also ja, und man kennt ja so diese, ja, du kannst Girsch essen und irgendwie, ja, aber die erweitert den Horizont auf so eine unfassbare Art und Weise, dass ich mit ihr halt eine Reportagestrecke gemacht habe und die ins Buch genommen habe. Und diese Profis, die zeigen dann eben, was möglich ist, wenn man auf dem Niveau kocht. Also ich habe dann so ein Körbchen genommen mit Zutaten aus meinem Garten, jeweils pro Jahreszeit, bin dann mit diesem Körbchen zu den Profikochen hin und habe gesagt, so, jetzt macht ihr mal. Und dann haben die halt 3 Gänge gezaubert, die wirklich dann virtuos sind und die meine Fähigkeiten auch wirklich, also ich bin halt einfach keine Sterneköchin und ich kann es auch nicht so richtig nachmachen.
Du hast ja im Vorwort sogar geschrieben, dein Vater würde sich scheckig lachen vor Vergnügen, wenn ja. du sagst, du kochst jetzt oder hast ein Kochbuch geschrieben.
Liegt seit 3 Wochen lachend auf dem Rücken.
Ich habe zwischendurch habe ich bei den Rezepten auch kurz geschmunzelt auf jeden Fall. Zum Beispiel, als mir die Gänseblümchen in Eiswürfeln über den Weg gelaufen sind. Das fand ich auch irgendwie ganz lustig. Kam die Idee von dir oder von den Sterneköchen? Ist das mehr ein Party-Gag oder was kann man daraus ziehen?
Nee, also die Ideen, die jetzt außerhalb dieser 4 Kochreportagen sind mit den Profis, sind alle von mir. Nee, ich hab natürlich ganz viel gelesen und mich erkundigt, was macht ihr mit den Sachen und man kann halt Gänseblümchen essen und das wusste ich dann eben und man kann sie natürlich ganz lecker auf seinen Smoothie legen, wenn man irgendwie so einen grünen Smoothie sich macht und da einfach so 2 kleine Gänseblümchen drauflegt im Frühling. Das ist einfach optisch auch so schön, also ich mag das, ich bin aber auch eine Frau, Bastian, also vielleicht liegt es auch daran, I love it. Und dann hatte ich eben gehört, also sieht man ja auch immer, dass manche Leute auch so Beeren in Eiswürfel einfrieren. Ne? Das kann man natürlich auch machen, wenn man seine Beeren pflückt, dass man die einfach in Eiswürfel packt. Das sieht ja auch ganz toll aus. Und da habe ich gedacht, man kann auch ein Gänseblümchen nehmen. Und meine ersten Versuche waren so, dass das Gänseblümchen dann immer oben geschwommen ist. Und dann hatte ich einen Eiswürfel und ganz oben klebte dann irgendwie, die Blätter ragten noch so aus dem Eis raus, das Gänseblümchen. Und dann habe ich gemerkt, okay, du musst es halb füllen, dann das Gänseblümchen rein und dann ins Gefrierfach, dass es anfriert, dass es also quasi unten gehalten wird, das Gänseblümchen, und dann nochmal Wasser aufkippen und dann einfrieren. Und dann macht man so eine Alufolie drumherum und dann wird das Eis auch nicht trüb. Dann bleibt er ganz klar, der Eiswürfel. Und dann hat man halt diese ganz süßen Gänseblümchen konserviert in dem Eiswürfel. Und wenn ich also Gäste habe, das mache ich auch ehrlich gesagt dann vor allen Dingen so zum Angeben, wenn Gäste kommen, ja, dann packe ich da die Eiswürfel irgendwie, wenn die ihre Schorle kriegen oder ihr Wasser aus meinem Brunnen. da rein und das ist immer so, oh, wie toll und oh, da sind ja Gänseblümchen drin. Also es sind auch einfach so ein paar süße Ideen mit in dem Buch. Ich nenne es ja auch eigentlich eher Ideensammlung. Ich weiß, es steht Kochbuch drauf, aber eigentlich ist es eher eine Ideensammlung, was man alles Tolles machen kann mit Dingen aus dem Garten.
Ist ja anscheinend doch dann auch nicht so einfach wie gedacht.
Also ich mache dir das nach mit den Gänseblümchen, das kann ich dir sagen. Ich brauche auch Lob von Gästen auf dem Hof und dann sage ich, habe ich von der Judith.
Ja, genau.
Ja, das habe ich direkt am Anfang, immer im allerersten Jahr habe ich schon so ein Gemüse gepflanzt, nur zum Angeben. Und zwar ein Riesenkürbis. Auf der Verpackung von diesem Saatgutbeutel war ein Kürbis, da war so ein Kind stand daneben und der Kürbis war größer als das Kind. Und es stand irgendwas mit Giant drauf und es stand drunter, dass diese Kürbissorte eben für diese amerikanischen Kürbiswettbewerbe verwandt wird, wo die ja immer gucken, wer hat den größten Kürbis, ne? Also gibt es irgendwie so Wettbewerbe in den USA. Und den habe ich mir gepflanzt, der schmeckt nicht, das wusste ich auch. Einfach nur, weil ich dachte, wenn jetzt meine ganzen Freunde kommen aus der Stadt, die immer gesagt haben, oh, jetzt echt, ziehst du da alleine raus und so, dann zeige ich denen diese Riesenkürbisse und dann sagen die so, oh, ist ja toll. Also die Kürbisse sind in Wirklichkeit ein bisschen größer geworden als so ein Hokkaido, haben einfach nicht geschmeckt und waren so semi geeignet zum Angeben, aber mein Gott, egal.
Ein absolutes Lieblingsgericht aus dem Kochbuch? Also eins, was du wirklich immer machst oder was für dich so ja, ganz alltäglich ist?
Nee, habe ich eigentlich nicht, weil das ja auch so wechselt, ne? Also es ist ja jeden Monat gibt es ja andere Gerichte, weil einfach jeden Monat es andere Zutaten gibt, die reif sind im Garten. Aber ich mag schon gerne diese Smoothies, muss ich sagen. Hab da auch viel experimentiert mit Kombinationen aus Früchten und Gemüse, Blumenkohl, Blaubeeren und so zum Beispiel mal zu mischen. Das mag ich wirklich gerne. Und ich bin, das habe ich glaube ich vorhin schon erzählt, ich habe die Pastinaken für mich entdeckt. Also Pastinaken, das sind diese pigmentlosen weißen Möhren, die da im Supermarkt liegen. Ja, also man kann da ganz leckere Suppen draus machen, ist auch ein Rezept im Buch. Richtig, oh, ich bin sowieso so ein Suppenkasper, ich liebe Suppen. Aber was auch ganz toll ist gar nicht mit im Buch, ist jetzt nochmal so ein Add-on. Man nimmt die Pastinake und schneidet sie einfach nur so in so kleine, so 0,5 cm dicke Scheiben und dann einfach nur in einer Pfanne anrösten mit so ganz bisschen Öl und Salz und Pfeffer. Und dann hat man so ein, also ich nehme das mal als Snack abends, wenn ich vorm Fernseher sitze und esse einfach dann diese angebratene Pastinake. Ich finde, das ist so lecker. Ja? Oder rote Beete-Chips kann man auch ganz toll abends zum Fernsehen essen. Also diese Gemüsechips im Supermarkt sind immer so wahnsinnig teuer, finde ich. Und das kann man sich so einfach selber machen. Ah ja, Fenchel-Carpaccio ist auch toll. Einfach schön dünn aufschneiden. Ich lege dann da immer Blaubeeren drauf. Ein schöner, gutes Öl drüber. Bisschen Parmesan, Salz, Pfeffer. Also es sind bei mir wirklich die ganz einfachen Gerichte, die schnell zuzubereiten sind, die für mich immer noch meine Favoriten sind.
Das super kriegen wir Tipp. Noch Exklusivrezepte hier.
Ja, klasse. Und alles besser als Chips. Hast du denn vielleicht noch ein paar ermutigende Worte für Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht schon länger mit dem Gedanken tragen, einzusteigen in den Gemüseanbau und sich aber immer noch ein bisschen vor dem Aufwand fürchten? Warum sollten sie das tun und vor allem, womit sollten sie anfangen?
Ja, gerne. Also ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man es hinkriegt. und ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Und alle, die sagen, ich habe auch keine, sind am gleichen Stand, wie ich es damals war. Und ich habe es auch hingekriegt. Ich bin auch berufstätig. Man schafft das. Und mein Rat ist immer, es einfach mal zu versuchen. Und zwar anfangen mit Anfängergemüse. In meinem ersten Buch, wo es ja ganz intensiv ums Gärtnern geht, unterscheide ich das Gemüse ja auch in Anfängergemüse und Gemüse für Fortgeschrittene und Leidensfähige. Und plädiere dafür, einfach mit Anfängergemüse zu starten, weil man dann schnelle Erfolge hat und Motivation erfährt, weil es beim Skifahren eben auch nicht gut ist, als Anfänger gleich die schwarze Piste zu nehmen. Deswegen nicht mit Tomaten anfangen, sondern mit Pflücksalat. Also man nimmt sich ein Gefäß, füllt das mit Erde. Man kann die Erde nehmen, die der Maulwurf nach oben gebuddelt hat. Man kann irgendwie unterwegs was einsammeln oder im Baumarkt gehen und sich schöne Gemüseerde kaufen. Und dann legt man da einfach Samen von Pflücksalat rein. Und dann wird man nach 6 Wochen eigenen Pflücksalat essen und denken, ist ja Wahnsinn, das geht ja so schnell und es ist so einfach. Ich habe nur den Samen in die Erde gelegt und habe ab und zu gegossen. Ich musste nichts machen. Weil man muss ja nicht daneben stehen und es rausziehen oder besprechen oder irgendwie seelischen Beistand leisten. Es wächst einfach von alleine. Und ich glaube, wenn man dieses Aha-Erlebnis einmal hatte, jetzt im Frühling kann man auch Radieschen ganz toll einpflanzen. Das ist auch ein Gemüse, was jetzt im Frühling super gut funktioniert und ganz schnell geht. Nach 4 bis 5 Wochen kannst du die fertige Frucht essen und ganz toll karamellisiert in der Pfanne übrigens mit Honig. Schmeckt das mega gut. Radieschen aufschneiden, mit Honig karamellisieren und dann auf so ein Frischkäsebrötchen packen. Dann schmeckt das sogar Kindern, weil das dann einfach so eine ganz besondere süße Note ist. Schmeckt dann fast, es geht so leicht in Richtung Kohlrabi, finde ich, aber eben süßer. Verliert total die Schärfe und mag ich super gerne. Also es ist für jeden einfach möglich.
Ja, kannst du deinen Kindern schmackhaft
machen. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Kann ich den Kids schmackhaft machen, genau. Ja, damit kommen wir zum Ende des Interviews. Also ich würde sagen, wir haben ganz viele tolle Tipps bekommen und blättern natürlich auch nochmal durch das Buch. Damit verabschieden wir uns von Autorin und Moderatorin Judith Rakers und geben eine klare Leseempfehlung für das Buch.
Danke!
Home Farming, das Kochbuch, genau. Ja, vielen Dank für diese Tipps.
Liebe Judith, hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank für dieses lebhafte Gespräch und die vielen Tipps.
Sehr gerne. Immer wieder.
Dann wünschen wir viel Erfolg mit dem Buch, das am 1.2. erscheint.
Richtig, ja. Ich freue mich auch. Bin gespannt.
Das war, wie ich finde, ein ganz tolles, informatives Gespräch mit vielen persönlichen Erfahrungen von Judith Rakers. Und ihr werdet gemerkt haben, wir haben uns echt gut verstanden. Und damit ihr, liebe Gartenfreundinnen und Freunde, die Übersicht behaltet, fassen wir an dieser Stelle des Podcasts immer noch mal die 3 wichtigsten Aspekte und Tipps der Folge zusammen. Erstens, wenig Zeit zu haben, muss kein Grund sein, um das Projekt Gemüsegarten gar nicht anzugehen. Judith Rakers ist selbst teilweise Wochen für ihren Job unterwegs und freut sich nach ihrer Rückkehr immer über frisches Gemüse. Ein bisschen Vorbereitung ist aber nötig. Zweitens, das Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt nicht nur gefühlt besser und aromatischer, weil man stolz ist, es selbst geerntet zu haben, es ist wirklich geschmackvoller. Je frischer vom Strauch zum Beispiel eine Tomate kommt, desto besser der Geschmack. Drittens, man muss nicht zwingend einen riesigen Garten haben, um mit dem Anbau von Gemüse zu starten. Einfach einen Topf mit guter Beeterde füllen und den ersten Salat einsäen. Und schon kann man sich in ein paar Wochen auf die erste Ernte aus eigener Hand freuen. Das war Folge Nummer 6 unseres Garten-Podcasts Querbeet. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr ja jetzt auch Lust bekommen, mit dem Anbau von Gemüse und Salat zu starten oder, wenn ihr da schon aktiv seid, das Projekt Selbstversorgung auszuweiten.
Genau, wie wir gehört haben, es lohnt sich auf jeden Fall und man kann viele leckere Sachen selbst draus kochen und zubereiten. Ja, wenn ihr für unsere kommenden Folgen eine Frage oder ein Problem rund um das Thema Garten habt, mit dem wir uns mal beschäftigen sollten, dann meldet euch doch gerne einfach bei uns.
Schreibt gerne eine Mail mit eurem Namen und eurer Frage an j.kuhlmann@noz.de. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch nochmal im Infotext zu diesem Podcast. Noch viel mehr Wissenswertes rund um das Thema Garten könnt ihr übrigens auch in meinem Garten-Newsletter lesen. Die Anmeldung für dieses Angebot findet ihr auf den Webseiten der Zeitungsverlage NOZ, SHZ und SVZ. Den Newsletter könnt ihr kostenlos abonnieren und erhaltet ihn dann einmal im Monat.
Und unseren Podcast Querbeet findet ihr übrigens nicht nur auf allen Portalen und in den Apps unserer Zeitung, sondern natürlich auch auf allen Streaming-Portalen wie zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts oder bei Amazon. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid.